Klein, aber hart.
Herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Podcast für alle Querfühler mit eurem Michael Klein. Hallo Michael.
Hallo André, ja, ich bin der Michael, du bist der André. Hallo André.
Querfühler ist vielleicht ein ganz schöner Titel heute. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir kommen beide aus dem größten Stress eigentlich raus, aus der größten Bewegung. Michael Klein als unser Chefmeteorologe hier im Radio, der mir gerade erzählt hat, bei ihm stehen die Telefone gar nicht mehr still seit Stunden. Was ist denn los? Eine spannende Wetterentwicklung oder,
ja,
oder was?
Nee, also es war jetzt gerade alles. Es kam, kennst du diese Momente, wenn eigentlich denkst du, du hast ja zwei Telefonleitungen, ein Handy und dann noch irgendwie WhatsApp und so und es kommt auf allen Kanälen gleichzeitig, aber in der Familie was und dann hier was und dann noch von der Firma und da und so alles gleichzeitig, wo du immer denkst, kann das bitte alles so hintereinander weg mal erledigt werden, aber nein, okay. Alles gleichzeitig.
Also
so.
Mutti war es, also die Mutti war es auch.
Ach, oh, unter anderem alles.
Die
alles.
Mutti, okay. Ja, Querfühler, Michael, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, irgendwie geht's in die ganz andere Richtung. Ich habe heute mal ein Experiment gemacht, das ist total spannend. Also wie gesagt, für alle Neuhörer, wie sagt man denn alle eigentlich bei Podcast-Verbrauchern? Wie
sagt man, Cast, Podcast-Nutzer, also Caster ist ja der sendet.
Ja.
Was ist denn?
Gibt's irgendein Wort? Also es gibt doch bestimmt irgendein ein hippes Wort für Podcast-Hörer.
Podder
ist schön. Ja, für alle Podder, für alle Neupodder. Und wir hatten ja, glaube ich, schon in den vergangenen Podcasts oft genug herausgearbeitet, Podcast-Hörer oder Podder, wie wir sie nennen, sind einfach die besseren Menschen, prinzipiell. Ja, die interessierteren Menschen, die aufgeklärteren Menschen. Und deswegen für alle Neupodder, sei es vielleicht nochmal gesagt, wir machen ja nebenbei noch ein bisschen Radio, das schon seit vielen Jahren, das jeden Morgen 5 Stunden lang. Und ich habe wirklich jetzt über... Ja, man kann ja bei uns fast schon sagen, Jahrzehnte, nahezu jeden Morgen, jede Stunde mindestens ein Pott Kaffee verbraucht.
Aha,
ja.
Aha.
Es geht, also wir kriegen das hier wirklich gekocht, das ist ja alles fertig, es steht dann in großen Kannen aus großen Automaten und jeder, der will, kann sich da einfach bedienen und das ist einfach so drin, ja, also wirklich immer, wenn dann längere Werbepausen sind, einmal in der Stunde, gehst du dir halt noch einen Kaffee holen und das sind halt dann immer diese Pots und natürlich denkt man, okay, das macht dich fit, das macht dich wach, das macht dich munter. Aber mir ist aufgefallen, immer wenn wir direkt nach der Sendung, so wie heute, unseren Podcast machen, komme ich in ein totales Tief rein, so in ein Tal. Dann habe ich wie einen mentalen und geistigen und körperlichen Knick.
Okay, ja.
Und ich glaube... dass das an zu viel Kaffee liegt. Ich habe heute zum Beispiel einfach mal ein bisschen Kaffee weggelassen, nicht ganz so viel und mir geht's gut. Jetzt bin ich regelrecht hippelig und stell dir vor, just, ich habe es vor 10 Minuten nochmal nachgegoogelt, gucke ich, ob das tatsächlich was damit auf sich haben könnte, dass zu viel Kaffee vielleicht das Gegenteil von dem bewirkt, was man bewirken möchte mit Kaffee und es stimmt.
Ach, okay.
Es stimmt. Ich habe jetzt dummerweise die Fachbegriffe vergessen. Irgendwelche Botenstoffe, die da andocken und dann wieder loslassen und dann doch nicht andocken. Und bei zu viel Kaffee kriegst du nämlich in vielen, vielen Fällen wirklich das Gegenteil hin. Dass du dann so eher so runtergezogen bist und eher so ein bisschen, wie sagt man, ramdösig. Kennst du das Wort ramdösig?
Ja, ramdösig ist ja so, wenn man so nicht weiß, wohin mit seiner Energie, ne? Wenn man so fast gegen die Wand laufen möchte, aber nichts Produktives.
Ja, aber dann eher so unten, so ja. im Bassbereich.
Aber jetzt mal, das gerade jetzt so, das ist so dein Zustand, wenn du geistig fit bist und besonders rege und so weiter. Ich frage ja nur einfach nochmal.
Du bist so ein böser Mensch. Nee, das ist der Zustand, wo ich nicht ganz so müde bin wie sonst, wenn wir uns kurz nach 10, kurz nach der Sendung verabreden für einen kleinen Wochenrückblicks-Podcast heute, Freitag der 13.
Oh ja, immer noch, den ganzen Tag lang, ja. Bist du da abergläubisch?
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Wir hatten ja den schönen Spruch kreiert, für uns ist jeder, also Freitag der 13. sowieso, aber für uns ist jeder Tag ein Glückstag.
Ja.
Natürlich.
Ja, aber du hast auch nicht sowas, dass du vor der Sendung, weiß ich nicht, Florian Silbereisen hat seine Glücksunterhose jahrzehntelang.
Die rote Unterwäsche, glaube ich.
Das hast du nicht, dass du jeden Morgen im Sender mit der gleichen Unterhose aufläufst.
Nee,
oder sowas.
Bisher jeden Morgen pro Stunde ein Pott Kaffee. Habe immer gedacht, das bringt Glück, aber naja, gut.
Auch das, aber sonst, du hast auch keine Rituale, dass du, weiß ich nicht, die Türklinke von links nach rechts andrücken musst oder so.
Nee, überhaupt nicht.
Gar nichts, null.
Wie ist das bei dir? Ich meine, für dich ist es ja schön, wir hatten, glaube ich, in diesem Jahr 5 Freitag die 13. Freitag den 13. fünfmal. So ist es. Fünfmal Freitag den 13. Siehst du, ich sollte vielleicht einen Kaffee trinken. Fünfmal Freitag den 13. Und für dich als Meteorologe ist das ja schön. Fünfmal Glück gehabt mit der Wettervorhersage. Nächstes Jahr wird's eng, da haben wir nur einen.
Ja, wobei die Vorhersage ist dann immer gut. Ich kann immer sagen, ja, dieser Freitag wird ein Freitag. Also das ist dann immer das Sichere dabei an der Vorhersage. Der Rest ist sowieso immer unsicher, ganz klar.
Und dann kriegst du immer gleich Applaus. Dieser Freitag ist ein Freitag. Mein Gott, wo nimmt dieser Mann diese Expertise hin?
Ja,
fragen dann alle. Micha, ja, Querfühler. Es ist gefühlt ein Zustand erreicht, wo sich, also zumindest hat man ja wirklich das Gefühl oft, wo sich unsere Gesellschaft beim kleinsten Problem, das von irgendwoher auftaucht, sofort spaltet, ja, dass sich sofort ein neuer Graben auftut. Und wo wir uns früher im Sandkasten vielleicht so als kleine Kinder immer noch geeinigt haben, ja, so nach einiger Diskussion und vielleicht nach einiger haptischer und praktischer Beweisführung, dass dann eben doch klar war, welche Förmchen die besseren sind,
ja,
deine oder meine, jetzt rückt irgendwie keiner mehr davon ab, jetzt sagt immer jeder, mein Förmchen, nur mein Förmchen ist das Bessere und das kann gar nicht anders sein, und wer das Gegenteil behauptet, der ist entweder ein Verschwörer oder ein Ignorant oder beides oder ein Linker oder ein Nazi oder. Das ist sehr traurig. Querdenker, natürlich das oder eines der großen Themen in dieser Woche. Wir hatten am vergangenen Wochenende die Querdenker-Demo in Leipzig, die irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also erst hat das, um schnell nochmal zusammenzufassen, was da eigentlich passiert ist, das Oberverwaltungsgericht in Bautzen, das sächsische Oberverwaltungsgericht, hat die Demo in der Innenstadt genehmigt, obwohl die Stadt selbst schon gesagt hat, na Moment mal, die haben dort irgendwie 20.000 Leute angekündigt, die wollen dort alle auf den Augustusplatz, was in Leipzig der zentrale Platz ist, und die Stadt selbst hat mal ausgerechnet gesagt, na, unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen, die ja quasi gesetzlich verordnet sind, die ja quasi gegeben sind und die auch einzuhalten sind, würden auf diesen Platz maximal 5.000 Leute passen. So, deswegen haben die gesagt, wir verlagern diese Demo irgendwo ein bisschen an den Stadtrand, auf das Messegelände, dort haben die genug Platz und da können dann eben im Zweifel sogar 30.000 Leute zusammenkommen. Da hat das Oberverwaltungsgericht wohl nochmal nachgerechnet irgendwie und haben gesagt, nee, wir kommen ja auf einen ganz anderen Wert, also unter Einhaltung aller Abstandsregeln etc. Passen auf den Augustusplatz 16.000 Menschen, deswegen haben die eben diese Demo für 16.000 Menschen genehmigt und dann eben gesagt, jawohl, ihr dürft in die Innenstadt. So. Was insofern natürlich, um Gottes Willen, ich will jetzt die Entscheidung der Judikative, die ja immer noch unabhängig ist in Deutschland, überhaupt nicht in Zweifel oder in Frage stellen, aber
doch, das darf man aber. Man darf auch sagen, dass Gerichte Blödsinn manchmal
verzapfen. Es ist ein bisschen lebensfremd, weil natürlich, wenn 16.000 Leute angemeldet sind, kommen dann natürlich nicht nur 16.000. Offiziell war dann von 20.000 die Rede, da gibt's dann aber eine Initiative, die heißt Nachgezählt. Die sind wohl letzten Endes bei 45.000 rausgekommen. Also es waren schon viel, viel mehr Menschen als eben diese avisierten 16.000, und die Polizei wusste dann auch nicht, wie gehen wir damit um, sollen wir jetzt Wasserwerfer, sollen wir jetzt schießen, sollen wir was auch immer machen, also haben sie es laufen lassen, deswegen ist das ganze Thema so ein bisschen aus dem Ruder gegangen, diese Querdenker-Demo in Leipzig, und wurde die ganze Woche über diskutiert, und man kann das ja nun in welche Richtung auch immer diskutieren, Querdenken war ja noch nie verkehrt. Sind wir mal ehrlich, ja,
in Betonung auf das Wort Denken, das ist, du hast ja so schön Querfühlen tituliert, und das ist ja, glaube ich, das, was bei den meisten ist, so ist so ein Gefühl, es ist so ein Gefühl, auch die Masken sind doch doof, es ist so ein Gefühl, das Virus ist gar nicht so richtig da, ich kenne ja keinen, ich habe ja keinen kennengelernt, der Corona hat, so, und Coronaviren gab es schon immer, also plötzlich fühlen ja alle irgendwas, deswegen das Querfühlen trifft eigentlich viel besser als das Denken.
Du meinst, sie müssten sich eher Querfühler, aber Querfühler haben wir ja jetzt besetzt.
Ja, das finde ich eigentlich ein schönes Wort dafür. Also es gibt so viele, die Gefühle haben, aber das mit dem Denken ist nicht jedem gegeben. Ne? Ich finde ja sowieso, Entschuldigung, dass ich da jetzt einhake. Ich finde, finde ja auch, also ich meine, das ist so ein Zeichen dieser Facebook, Instagram und so weiter Zeit, dass ja auch Menschen bestätigt werden, wie ein Donald Trump zum Beispiel, der ja offenbar in vielen Dingen strunzdoof ist, muss es einfach mal so sagen. Also wer auf die Idee kommt, man könnte sich Bleichmittel oder Desinfektionsmittel spritzen oder Licht in den Körper bringen, um das Virus zu bekämpfen, und der hat das ja nicht als Scherz gemeint, sondern das war ja ernst gemeint. Da muss man doch einfach mal sagen, dieser Mensch ist strunzdoof und dumm. Und das Problem ist aber, dass das ja keiner sagt. Bei einem Präsidenten traut sich das keiner. Andere Menschen sind zu höflich, wenn so jemand was bei Facebook loslässt oder so. dass dann immer nur diskutiert wird, sozusagen man versucht auf Augenhöhe zu diskutieren. Und ich habe jetzt letztens war auch wieder jemand hier, zum Beispiel gab es eine Eilmeldung von NTV, Bidens Vorsprung wächst auf mehr als 5 Millionen Stimmen. Und da postet dann auch jemand drunter, guck mal, wieder ein Beweis für eine gefälschte Wahl. Die lassen immer noch Stimmzettel zu, obwohl die Wahl schon seit einer Woche vorbei ist. Das wäre ja so, als ob hier in Deutschland Sonntag Bundeswahlen wären und man Montag noch ein Kreuz machen kann. Was für Betrüger. So, da weiß jeder, der irgendwas mitbekommen hat über die US-Wahl, nein, es werden nur die Stimmen gezählt, die schon abgegeben wurden, die vielleicht jetzt noch auf den Postweg gekommen sind, aber die das Stempeldatum vorher von der Wahl haben und so weiter und so fort. Es wird jetzt nur noch gezählt. Das heißt, es kommen keine neuen Stimmzettel, es wird nichts gefunden. Es betont wirklich jeder. Und dann gibt es so Menschen, da finde ich, sind andere einfach zu höflich. Man muss einfach solchen Leuten sagen, du bist einfach rotzblöd. Und das ist nicht, das kann, eine Meinung kann man haben, aber man kann nicht Fakten so verdrehen. Es ist einfach falsch. Und wenn du das so verstanden hast, hast du es falsch verstanden und dann bist du einfach dumm. Man müsste meiner Meinung nach wieder dazu übergehen, einfach Menschen auch das zu sagen, wenn sie dumm sind. Das würde vielleicht helfen. Ja.
Es ist, du hast recht, es ist viel Schlichtheit unterwegs auf diesem Planeten. Natürlich auch bei uns. Es gibt diese Anekdote, die haben wir im Verlauf der Woche erzählt im Radio, diese Anekdote mit John F. Kennedy, als der damals 1960 irgendwann, also schon lange her, gegen Nixon angetreten ist. Irgendein Mensch, der es gut mit ihm gemeint hat, irgendein Berater hat gesagt, jeder Amerikaner, der denken kann, der ein bisschen Grips hat, wird doch sein Kreuz bei Kennedy machen. Und daraufhin sagte Kennedy, das reicht mir aber nicht, ich brauche eine Mehrheit.
Ja. Super. Wenn er es nicht gesagt hat und wenn es erfunden ist, ist es trotzdem schön.
Es ist schön. Nun muss man einschränken, weil du sagst, der Strunz, doofe Trump. Ich weiß nicht, ob man so als Strunz dummer, als strunzblöder, als strunzdofer Mensch, ob man es wirklich schafft, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Also vielleicht steckt er da doch eine Methode dahinter. Vielleicht hat er eben erkannt, wie er den Leuten, denen es drüben in den USA nicht so gut geht, sowohl halt, die ein bisschen schlichter sind, die aber insgesamt in ihrem Leben mit viel Schlichtheit konfrontiert sind, ohne dass sie sich das ausgesucht haben oft, dass er einfach gelernt hat, diese Leute zu verstehen, diesen Leuten zuzuhören und diese Leute zu verstehen und dass er sich deshalb eben ein bisschen verstellt und eben genau weiß, wenn er dieses Ding bedient und konsequent bedient, kriegt er eben, wie viel hat er gekriegt? 70 Millionen Stimmen oder so.
Richtig.
Ich meine, so viel wie noch nie ein republikanischer Präsidentschaftskandidat vor ihm. Über 70 Millionen Stimmen und verloren hat er eigentlich nur, weil Biden noch mehr hatte. Also ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber das ist so.
Man muss einfach festhalten bei dieser Wahl. Es war nicht so, dass vor 4 Jahren die Leute ihn gewählt haben und gedacht haben, oh, das ist ein ganz guter und jetzt im Nachhinein haben sie sich alle getäuscht und erkennen, oh, der Trump war ja eigentlich dann doch nicht so, wie wir ihn haben wollten oder so. Nein, sie haben ihn, also fast die Hälfte des Landes wollte ihn wieder als Präsidenten haben. Also das muss man wirklich mal sagen, das war kein Ausrutscher, das war kein Versehen. Und aber ich glaube, du hast völlig recht, der hat eine gewisse Intelligenz. Also das ist nicht so, dass man behaupten kann, der ist einfach nur blöd. Der hat ein gewisses Talent, irgendwelche Strömungen zu erkennen und Sachen so zu formulieren, dass er Menschen anspricht oder es auch für seinen Vorteil ausnutzen kann. Aber ich glaube, das ist so wie bei meinem Hund. Das ist so eine Inselbegabung. Also der ist für viele, viele Dinge einfach viel zu blöd, aber er kann sich merken, wo vor 2 Wochen das schimmelnde Brötchen auf der Straße lag. Und wenn ich da wieder vorbeikomme, versuche ich wieder es zu fressen. Also das ist auch ein Talent. Ich hätte das längst vergessen. Das kann mein Hund und so kann Donald Trump auch gewisse Sachen richtig, richtig gut.
Aber das ist irre. Stell dir vor, du arbeitest in einer großen Firma in leitender Position und dann kommt irgendwann der Chef oder der Aufsichtsrat oder wie auch immer und sagt, so, du bist raus. Ja. Du bist gefeuert. Und du bleibst im Büro sitzen und sagst, nö, ich gehe nicht. mach ich jetzt nicht mit. Warum macht er das? Erklär uns das mal, Micha. Warum verhält er sich so? Er ist sicherlich ein Soziopath. Er ist sicherlich ein besonderer Mensch mit besonderen charakterlichen und intellektuellen Eigenschaften.
Eine schöne Formulierung dafür.
Aber warum macht er das? Warum bleibt er sitzen in seinem Büro, was ja dort Oval Office heißt?
Ich bin mir da nicht so sicher. Und das ist ja, also A, habe ich nicht Psychologie studiert. B, habe ich da keine große Expertise. C, verbieten sich unter uns Psychologen Ferndiagnosen, habe ich immer gelernt. Also sprich, man kann es nicht wirklich beurteilen. Aber das Komische ist, ich habe immer so den Eindruck bei dem, dass es ihm so um Politik eigentlich nicht wirklich geht, sondern um so das Persönliche. Also ich bin der Sieger. Das hat er ja wohl auch von seinem Vater irgendwie beigebracht bekommen und eingeimpft bekommen von, darf man impfen noch sagen? Also eingeimpft bekommen von klein auf. Also dass er so, er muss auf jeden Fall gewinnen, egal was es kostet. Und da kannst du alles sagen, alles machen, alles tun. Das ist völlig egal. Hauptsache am Ende bist du der Sieger. Und da passt es natürlich jetzt auch nicht rein, dass man so eine Wahl verliert. Also deswegen ist das vielleicht alles nur darauf begründet. Also Prognosetendenz wäre jetzt, dass ich sagen würde, der wird auch nicht diese Amtsübergabe so richtig machen. Der wird auch vielleicht an dem Tag, an dem das übergeben wird, wird er gar nicht kommen. Da bleibt er einfach weg, weil da kann man ja nur schlecht aussehen an so einem Tag in seinen Maßstäben. Natürlich könntest du als der große Staatsmann dastehen, der sagt, ja, die Demokratie erfordert das, ich gebe mein Amt weiter, so wie das also in den letzten 20, 30 Jahren alle Präsidenten wohl eigentlich sehr, sehr gut gemacht haben oder abgehende Präsidenten. Das ist in seinen Maßstäben ist das gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass er da als der große Gewinner dasteht. Wahrscheinlich ist nur das.
Also was ich so lese, also so beim Querlesen, was man quer, ja nicht nur beim Querfühlen, sondern auch beim Querlesen, was mir so auffällt, was die politischen Analysten da so von sich geben. Das ist ja auch immer spannend. Man bleibt ja immer relativ oberflächlich bei diesen Artikeln hängen. Das wollte ich schon lange mal anprangern. Ach schön, ich nutze jetzt mal diesen Podcast. Ja, liebe Potter, vielleicht habt ihr ja auch schon mal die Erfahrung gemacht. Immer wenn ich einen wirklich spannenden Artikel finde online irgendwo bei welcher Zeitung auch, ob das die Zeit, ob das Spiegelbuch immer. Ja, also irgendwie einen spannenden Artikel, der ein Thema ein bisschen analytischer angeht als woanders, als es dann eben so oberflächlich, ja. Da steht dann ein Plus dahinter. Ja. Erwerben Sie jetzt unser Abo. Und dann denkt man kurz drüber nach und was weiß ich, nur 2,99 pro Artikel oder Tag oder Woche, keine Ahnung. Und man setzt, also mir geht's so, man setzt ab, weil wenn man überall dort Abonnent werden wollte, dann, ich weiß nicht, das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Also du hörst automatisch auf zu lesen, ja. Und dann kommt die Tiefenanalyse, also die gibt's dann eben auf solchen Seiten gratis, die man als vernunftbegabtes Wesen jetzt eigentlich nicht so lesen will und lesen sollte. Aber da, wo wirklich eine gewisse Expertise da ist, zack, das Plus dahinter. Vielleicht ist das auch eine Ursache, dass so viel Schlichtheit unterwegs ist bei uns. Die Zeitungen können ja nichts dafür, die müssen ja auch irgendwie leben und ich weiß, dass die Verkaufszahlen zurückgehen, außer vielleicht bei der Bild, keine Ahnung. Und dass sie nur gucken, dass sie irgendwelche Online-Erlöse, irgendwelche Wertschöpfungsketten dort neu erschließen für sich. Aber vielleicht ist das wirklich ein Grund für die Verdummung in unserer Gesellschaft. Egal in welche Richtung, um Gottes Willen. Ich will das gar nicht nach links, rechts oder oben, unten oder so werten, sondern dass es immer schwieriger wird, echt mal einen gut recherchierten Artikel zu lesen. Das finde ich doof. Aber das
ist doch jetzt im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren, hat sich das doch im Prinzip erstmal nicht verändert von den Optionen her. Du könntest
die Zeitung kaufen,
ja. Ich wollte gerade sagen, du könntest ja jede Woche die Zeitung kaufen, dann entscheidest du dich, ob du, weiß ich nicht, den Fokus, den Spiegel oder sonst was dir wöchentlich kommen lässt oder du hast die Zeit abonniert oder die FAZ oder was auch immer man haben möchte, dann hast du diese Artikel ja eigentlich theoretisch immer noch. Vielleicht ist unser Problem, dass wir immer so schnell durchgucken und wo ist unser Optimum? Wir versuchen immer zu optimieren, was möchte ich lesen und da ist ein guter Artikel im Spiegel, da ist ein Artikel, der dich tiefer interessiert im Spiegel, einer vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sogar in der Bildzeitung oder so und jetzt wäre das Problem, du müsstest dann für alle diese dann die Abos abschließen und da bin ich dann auch so, dass ich auch sage, ja, nee, das ist es mir jetzt dann doch nicht wert. Also da wird man dann geizig.
Ja, weil gut muss man natürlich immer relativieren. Das stimmt.
Ja,
ich habe letztens erst im Spiegel wieder, heißt der Kupjoweit? Heißt der Kupjoweit? Sagt ihr das was?
Wer ist das denn?
Der ist, ich weiß nicht, ob der Chef im Hauptstadtbüro ist. Kannst du mal gucken, du hast doch Internet bei dir. Ich bin doch hier im Radio. Wenn ich versuche, was zu recherchieren, dann bricht die Aufnahme ab. Und das,
wie
das
heißt der Mensch?
Ich glaube, Kupjoweit. Guck mal bitte, Kupjoweit. Mit K wie Kaufmann und dann Kupjoweit. Guck mal, Spiegel, Kupjoweit oder
Kupjoweit schlägt mir Google vor. Ach, das ist eine schöne Spiegelwand.
Nee, eigentlich ein sehr intelligenter Mensch und mit vielen auch ja fast schon poetischen und lyrischen Ansätzen. Aber letztens hat er einen Artikel geschrieben. Also ich glaube, das war eher so ein Tagesbriefing oder so ein Morgenbriefing, wo er dann irgendwie keine Ahnung, da ging es um die Türkei und Russland und es ging darum, dass, es gab irgendwelche Friedensgespräche wieder auf der Ebene Deutschland, Frankreich und ich weiß nicht, wer noch dabei war, um eben Ländern wie der Türkei und Russland endlich mal das Handwerk zu legen, so sinngemäß, die ja alles mit Waffen klären. Und er hatte dann in dem Kontext tatsächlich Russland auch für die Krise in Libyen verantwortlich gemacht, wo ich denke, upsala, als Spiegelredakteur, der jetzt auch keine 20 mehr ist, also der halt auch schon viel Erfahrung hat und auch schon in vielen Artikeln bewiesen hat, wie ich das wahrgenommen habe, dass er echt was kann, aber dann dort auf den Dreh zu kommen, Russland würde in Libyen verantwortlich sein für die Krise, das fand ich dann schon ein bisschen, heftig.
Ja. Aber vielleicht ist...
Kupioweit, findest du nicht?
Findest du nicht, schade. Ja, aber okay. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn du den ansonsten gut findest, vielleicht müsstest du auch mal kurz überlegen, ob dann tatsächlich deine Einschätzung ja immer, zu Russland hast du ja immer eine ganz andere Sichtweise, dass das vielleicht, wenn auch gerade solche Leute dann auf die Idee kommen, dass Russland da auch irgendwo keine gute Rolle spielt, vielleicht dann doch irgendwas dran ist. Also ist ja, weiß ich nicht. Also ich kann's nicht beurteilen. Ich steck da nicht tief genug drin.
Ja. Ja. Na gut, man kann sagen, der ist schuld an irgendetwas, was ja dann vielleicht faktisch gar nicht mal hundertprozentig falsch ist, aber wenn ich dann die 10 oder wie viel anderen Mitschuldigen oder vielleicht sogar in dem Falle Hauptschuldigen einfach weglasse, dann hat das für mich was Tendenziöses. Dann ist es eben nicht mehr wirklich seriös. Ich kann sagen, jawohl, Russland hat oder wer auch immer, um Gottes Willen, das ist egal, hat eine Mitschuld an den Dingen, die dort laufen, aber wenn ich das alleine so stehen lasse, in einem Artikel als Leitmedium zum Beispiel, dann mache ich definitiv handwerklich was falsch, wenn ich dabei nicht erwähne, dass es eben noch mindestens 5 andere Hauptschuldige gibt, die dort eigentlich noch größeren Anteil haben an der Kacke, die dort läuft. Und das finde ich dann nicht. Aber um Himmels Willen, ich will doch jetzt nicht die Russland-Diskussion anschieben. Ich will nur anschieben, dass es halt immer schwieriger wird, einen guten Artikel irgendwo zu finden und wenn, dann kostet es Geld und dann begnügt man sich eben mit den weniger guten Sachen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher. Früher hast du dir dann eben den Spiegel, den Fokus, was auch immer dich interessiert hat, gekauft, hast es gelesen und fertig. Heute hast du eben dann gerade im Netz viele Alternativangebote von Artikeln zum Beispiel oder Themen, die dann eben gratis zu beziehen sind, die oberflächlich vielleicht auch erstmal nicht schlecht erscheinen und dann liest man das und geht dann vielleicht irgendwelchen Leuten auf den Leim.
Ja, vor allem kannst du dir deine alternativen Fakten dann so zusammenstellen. Ne? Also ich sag mal, früher hattest du eben die 2 oder 3 Fernsehsender, da gab es dann auch nur 2, 3 Nachrichtensendungen, dann gab es ein paar politische Magazine, da konnte man dann auch noch auswählen, ob man eher das linkere oder das rechtere guckt oder so, aber zumindest gab es nur eine gewisse Auswahl davon und eben bestimmte Tageszeitungen. Jetzt heute klickst du rein und das ist ja das Erschreckende, dass irgendein 22-jähriger YouTuber, der die Welt erklärt, genauso relevant ist, genauso für wichtig genommen wird, vielleicht wie ein 65-jähriger Journalist, der in sämtlichen Kriegsgebieten war. Die haben im Prinzip dann in der Wahrnehmung den gleichen Stellenwert. Ob der eine totalen Blödsinn erzählt oder der andere vielleicht auf ein gewisses Fundament zurückgreift, das spielt dann keine Rolle mehr. Ne? Oder also das ist ja bei uns hier in Deutschland noch vergleichsweise harmlos, wenn man das in den USA sich anguckt. Das kam ja jetzt auch im Zuge dieser Wahl ja wieder mal. Da gibt's ja Leute, die sich hinsetzen, die im Fernsehen auffordern, welcher Chinese erschossen werden sollte wegen des Virus und welche, weiß ich nicht, Türken, Russen und so weiter sofort an den Strick müssten und so weiter. In dieser Sprache da schreien die sich da gegenseitig an und das geht da ganz normal über den Sender.
Das ist aber schon. Dass du den Kreis wieder schließt in die USA hin oder zu den USA hin, das wollte ich ihm noch sagen. Also politische Analysten sind ja der Meinung, der Trump macht es deshalb, um sich jetzt einfach so ein Stück weit als Märtyrer zu inszenieren, dass er wirklich bei seinen Fans immer noch so als der Held durchgeht, als der große Macher, als der Macker, der sich eben nicht bescheißen lässt, obwohl er beschissen wird und obwohl er dann natürlich zähneknirschend irgendwann die Macht, da übergeben wird er sie nicht. Also die Macht verliert, sagen wir mal so, aufgrund von irgendwelchen bösen Verstrickungen und natürlich aufgrund von irgendwelchen betrügerischen Aktivitäten der Demokraten. Aber ich glaube, um Gottes Willen, diese Analysten glauben dann eben, er bringt sich dadurch in Stellung, um tatsächlich 2024 nochmal anzugreifen. Ja. Und deswegen versucht er jetzt eben diese Märtyrerrolle in die Köpfe seiner Fans, seiner Anhänger zu zementieren. Und dann kommt er in 4 Jahren wieder wie Phönix aus der Asche.
Ich frage mich immer, ob man diese Methoden, die da verwendet werden, also das macht ja nicht nur Trump, das macht ja auch ein Boris Johnson, wenn man sich jetzt überlegt, auch oder Nigel Farage in Großbritannien, der da den EU-Ausstieg proklamiert hat, das ging ja mit Lügen einher. Man hat völlig falsche Sachen behauptet, um die Leute auf seine Seite zu ziehen, um ein Gefühl zu bedienen, wo also die viele Briten gesagt haben, ach, das mit der EU finden wir nicht gut, das wurde immer weiter verstärkt und dann hinterher eben auch mit angeblichen Fakten untermauert, die ja gelogen waren. Also wie wir wissen, alle mit dem Geld, das für den Nationalen Gesundheitsdienst da pro Woche reinkommen sollte. Und das war ja von vorne bis hinten gelogen. Ich frage mich immer, ob man diese Methoden nicht auch mal für was Gutes einsetzen könnte. Also ob nicht sozusagen die jeweilige Gegenseite, also ein Joe Biden vielleicht dann auch irgendwas völlig biegt und sagt, so, wenn ich gewinne, ab nächster Woche jedes Baby bekommt goldene Schuhe oder keine Ahnung was, was auch völlig gelogen ist und natürlich eigentlich in unserem Moralverständnis völlig falsch wäre, aber das sozusagen für das Gute einzusetzen. Aber es kann auch nicht gehen, das kann es auch nicht sein. Ne?
Das ist ein interessanter Ansatz. Wir geben ja auch immer gerne Lesetipp und Streaming-Tipps hier in unserem kleinen Podcast für lange, dunkle Novemberabende in der Corona-Zeit. Und weil du das gerade sagst, dass der Gute vielleicht auch zu bösen Mitteln greift, um dann das noch Bessere zu erreichen. Ja, habe ich das so richtig verstanden?
Genau, zum Beispiel, ja.
Ja. Und wir hatten ja diese Woche, wir sind ja immer noch in unserem kleinen Wochenrückblick, am 11.11. kann man sich leicht merken, am 11.11. nicht nur Karneval und nicht nur Martinstag, am 11.11. hat auch immer Fjodor Dostojewski Geburtstag. Und ich hatte in dieser Woche fälschlicherweise gedacht, es ist der 200., aber es ist wohl erst der 199. gewesen.
Das ist doch schön, kannst du ein ganzes Jahr lang dich jetzt vorbereiten.
Richtig, genau. Nee, und Dostojewski, ich weiß gar nicht, ob wir hier in dem Podcast schon mal drüber gesprochen haben, über das Buch. Im Sommer habe ich es gelesen, im Sommerurlaub. Doch, ich habe das bestimmt erwähnt. Und zwar wirklich ein alter Schinken, ein alter Klassiker, Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski, wo genau dieses Problem behandelt wird. Ja, ein Student, ein eigentlich im Kern guter Mensch, streitet mit sich selbst um die philosophische Frage, darf ein guter Mensch etwas Böses tun, um damit quasi den Grundstein zu legen für etwas großes Gutes, also für etwas wirklich Gutes, das er dann im weiteren Verlauf seines Lebens der Menschheit beschert. Ja, das heißt, da geht es konkret darum, dass das ein armer Student ist, der überhaupt keine Kohle hat, kein Geld hat, tolle Ideen hat und so weiter und so fort. Und da gibt es eine alte Frau, die hat, das ist eine Wucherin, die, oder also heute, was ist das so, also An- und Verkauf, wie sagt man denn damals? Mir ist das Wort entfallen jetzt.
Pfandhaus. An- und Verkauf.
Pfand, ja.
Pfandleiher. Im- und Export heißen sie auch immer.
Im- und Export. Das ist eben doch die 8. Stunde. Ja, so eine Art Pfandleiherin. Na, die macht das so in ihrer Wohnung und da bringst du halt irgendwelche Sachen hin und die gibt ja natürlich viel zu wenig Geld dafür und so weiter und betrügt die Menschen und ist so, also eine richtige Hexe. Ja, so ein bisschen, ja, das, so kann man sich schon begreifen. Und er bringt sie um und bestiehlt sie dann, um eben an Geld zu kommen und ringt dann eben über gefühlte 1000 Seiten, ob das, also erst ringt er ewig, ob er das machen soll, dann macht das, dann ist ihm der Kommissar, der Polizist auf der Spur und will ihn da überführen und wird ihn dann auch irgendwann überführen und er geht irgendwann ins Gefängnis, aber die Liebe rettet ihn und das ist eben genau dieser Gedanke, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weggekommen vom eigentlichen Kern, nämlich darf ich was Böses tun als guter Mensch, um damit dann noch mehr Gutes zu bewirken. Das ist im Grunde Dostojewski, Schuld und Sühne, dieser Raskolnikow, dieser Student, der da mit sich ringt und der dann am Ende doch in Sibirien im Arbeitslager landet, aber das Mädchen an seiner Seite begleitet ihn und alles wird gut und alles ist gut. Und ja, eigentlich doch sowas wie ein Happy End. Ja. Dostojewski, also wie gesagt, vielleicht jetzt für die Corona-Zeit durchaus mal interessant, gilt als Begründer, also dieses Buch an sich, Schuld und Sühne, gilt so ein bisschen als erster richtiger Kriminalroman in der modernen Literaturgeschichte. Ja, weil es eben schon ein Krimi ist und der Polizist ist ihm so ganz dicht auf den Fersen und er will es aber nicht zugeben und der Polizist macht da auch so ganz spannende Psychospielchen mit ihm. Also das ist schon gut gemacht vom alten Dostojewski. Aber der in dieser Woche 199 geworden wäre.
Ich zucke gerade zusammen, weil ich dann dachte, was ich ja eben vorgeschlagen habe, so unter dem Motto, können nicht die Guten auch einfach mal
Böses machen, dann eben das noch mehr Gute zu bewirken.
Sich sowas zusammenlügen sozusagen, dann die Leute auf ihre Seite zu bekommen. Aber das ist ja immer das Schwierige. Was ist denn das Gute, was ist das Böse? Auch die wirklich Bösen haben ja immer so getan, als würden sie was Gutes tun. Ne? Also deswegen, das funktioniert glaube ich auch nicht. Aber ich habe jetzt, weil du hier so von
wegen... Vergleich das zum Beispiel mit Napoleon. Ja. Könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen, Napoleon. Er sagte immer, Napoleon hat so viel Gutes getan, aber um eben das Gute zu tun, musste er über quasi Millionen von Leichen gehen, sonst hätte er das alles gar nicht bewirken dürfen. Und der wirklich große Geist, der wirklich gute Geist, der steht da eben drüber oder steht daneben auch moralisch und philosophisch und hat eben das Recht dazu, ganze Heere aufeinander stürmen zu lassen und mit Tausenden, Zehntausenden, Millionen Toten am Ende, um dann eben das Gute zu erreichen. Napoleon ist für ihn da immer so eine Art idealisierte Figur.
Lustig, das Napoleon habe ich diese Woche per Zufall gelesen. Wusstest du, dass Napoleon ein Quarantänebrecher war?
Nee.
Also was heißt eigentlich, er hat es von offizieller Stelle, hat das genehmigt bekommen. Nee, der ist damals nach seinem Ägyptenfeldzug, ist der auf dem Weg nach Hause gewesen und dann gab es einen schweren Sturm und er kam an seiner Heimatinsel Korsika, meiner Lieblingsinsel, vorbei. Ja. So, und dann mussten die, um diesem Sturm sozusagen dazu entgehen, mussten die kurz in Ajaccio, also der Hauptstadt Korsikas, anhalten, seiner Geburtsstadt, seiner Heimatstadt. Mhm. Und jetzt war natürlich Folgendes, die kamen ja aus dem Ausland, Afrika, weit entfernt und mit der ganzen Kompanie da. Und auch damals galt schon Quarantäne. Daher kommt ja das Wort Quarantäne, also 40 Tage
abgeschieden. Aus dem Französischen.
Aus dem Französischen, genau. Ja, also 40 Tage abgesondert, dass wenn da irgendwelche Krankheiten sind, dass die erstmal verschwinden, bevor dann die Leute oder eben dann auch ausbrechen in dieser Gruppe, in der Truppe, bevor sie dann in die Bevölkerung getragen werden. Das haben die ja damals schon so gemacht. So, er lag da im Hafen von Ajaccio und war damals schon der ganz große Feldherr. Mhm. Ich glaube, Kaiser und so weiter war er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der Staatsstreich kam erst kurz danach. Da haben dann die Stadtoberen da gesessen und haben gesagt, was machen wir denn mit dem? Wir können doch diesen großen Feldherrn, den Held hier aus Korsika, können wir doch nicht auf seinem Schiff da versauern lassen. Wir müssen den doch irgendwie hier an Land lassen. Und dann haben die ewig hin und her diskutiert und haben dann tatsächlich beschlossen, der darf ausnahmsweise ohne Quarantäne darf der an Land kommen. Und dann gab es aber die, wie bei uns hier sozusagen, die Maskenpflicht, hatten die damals die Auflage, er muss sich die Hände und das Gesicht mit Essig waschen.
Okay.
Also weil man dann die Hoffnung hatte, dass man irgendwelche Sachen abtöten würde oder so. Ich glaube, damals wusste man ja auch noch nichts von Keimen so richtig. Aber muss man überlegen, da haben die damals schon gesagt, pass auf, Quarantäne kannst du abbrechen, wenn du Hände und Gesicht in Essig wäschst. Und dann durfte er an Land kommen. Muss also gestunken haben, wie so ein Essigfass. Und konnte dann an Land. Und dann hat er, glaube ich, eine Woche lang war er da auf Korsika, war das letzte Mal, dass er auf der Insel war, hatte wohl auch nicht viel Spaß daran, weil ihm alle möglichen Leute plötzlich ihre Kinder hinreichten, weil das alles angeblich seine Patenkinder waren. Und die gesamte Verwandtschaft kam an, aber bis in den 17. Verwandtschaftsgrad. Und das muss super nervig für den gewesen sein. Und dann ist er nach einer Woche weitergesegelt ans Festland in Saint-Raphaël, an der Mittelmeerküste in Frankreich, wieder an Bord gegangen. Und was hat er da gemacht? Wieder die Quarantäne gebrochen und kurz danach den Staat übernommen. Also so ging es damals mit Quarantänebrechern.
Vielleicht war der Staat so geschwächt. Ja,
das kann sein.
Ja, kann sein. Okay, Napoleon, wie sind wir drauf gekommen? Achso, wegen Dostojewski.
Du fängst mit Napoleon an, genau.
Ja, richtig, genau. Und Napoleon war das große Vorbild von diesem Raskolnikow in Schuld und Sühne. Ja. Unser Lesetipp, also zumindest mein persönlicher Lesetipp jetzt für lange graue, dunkle Corona-Novemberabende.
Ach, wenn wir schon bei Beschiss sind und Gutes tun, Schlechtes tun und so weiter, habe ich noch einen Streaming-Tipp. Ist in der ARD-Mediathek, also kostenlos abzurufen, und zwar Da ist ja nix. Eine Serie, die ist auch gerade erst in die Mediathek reingekommen, hat 6 Folgen, ist mal schön so an Quarantänetagen wegzugucken. Und zwar gibt es die Hauptdarsteller sind Sebastian Betzel, das ist der, kennt man aus dem Tatort und hier diese Sauerkrautkoma und Winterkartoffel, diese Eberbach-Krimis, die alle so ein bisschen skurril sind. Er zusammen mit seiner Ehefrau, Johanna Christine Gehlen, spielen das auch das Ehepaar in dieser Serie. Und das sind so Betrüger, die also die das Blaue vom Himmel verkaufen können. Also die Serie fängt damit an, dass die beiden irgendwo in Bayern unterwegs sind und so einer Dorfgemeinschaft die Überdachung des Tales verkaufen. Ja. Mit einem ausgeklügelten Fächersystem, dass also wenn es dann regnet oder mieses Wetter ist, dass das ganze Tal überdacht wird automatisch und also die Touristen weiter wandern können oder Skifahren können und so weiter.
Ja. Also einfach mal querdenken.
Einfach, ja, also richtig
einfach mal die eingefahrenen Pfade, die eingetretenen Pfade verlassen.
Genau.
Und überdachen das Tal, sehr gut.
Und das machen die wirklich mit so einer Eloquenz, dass also alle davon überzeugt sind. Und es ist immer so, die ziehen einfach nur das Geld raus, verschwinden und sind weg davon. Und in dem Fall werden sie aber entlarvt und müssen flüchten. Und dann landen sie ganz woanders, nämlich in Norddeutschland, in Österbrarup. Österbrarup ist ein kleines Dörfchen, da ist nix, die Serie heißt da so, die stehen dann da vorm Feld, da ist nur Matsche und da ist ja nix. Und das ist aber der Geburtsort von ihr und deswegen hat sie da noch Verwandtschaft. Und direkt neben Österbrarup liegt übrigens Westösterbrarup, also Kaff gegen Kaff. Und und dann sind sie da und fangen dann plötzlich wieder an, was man da machen könnte und so weiter. Aber das Schöne ist, in diesem Dorf auch sind alle irgendwie so ein bisschen skurril und betüppeln hier und bescheißen dort und so weiter. Und also es nimmt eine schöne Wendung unter diesen Betrügern und es ist also von vorne bis hinten sehr skurril und einfach mal nett anzugucken. Wie gesagt, da ist ja nichts in der Mediathek.
Da ist ja nichts, Mediathek der ARD.
Richtig.
Ja. Und nicht weit dort entfernt von dort ist die Mediathek des MDR zu finden. Und wir haben ja diese Woche auch den 31. Jahrestag des Mauerfalls begehen können, ja, am 9. November. Und ich habe gefunden im MDR Bornholmer Straße.
Ah.
Ganz großartig, Bornholmer Straße. Ich fange erstmal andersrum an. Schreibt quasi den Abend des 9. November 89, also Abend des Mauerfalls. Und ich glaube, an der Bornholmer Straße sind tatsächlich auch die ersten Menschen dann rübergegangen, irgendwann im Verlaufe der Nacht. Und wie die Grenzsoldaten mit diesem Thema umgegangen sind, dort der diensthabende Offizier, CVD und so weiter und so fort, was sich da abgespielt hat, das beschreibt dieser Film. Ganz toll, das fängt an als eine Art Satire, wo du denkst, okay, das kann man nicht alles wirklich ernst nehmen, das ist irgendwie ja auf lustig gemacht und aber es gewinnt dann an Schärfe, gewinnt auch an Tiefe und hat dann wirklich was. Bornholmer Straße, man kommt dann mehr und mehr rein und das ist dann extrem emotional. Also wenn man sich so diesen 9. November 89, liebe Potter, nochmal zurückholen möchte, ja, so emotional, oder liebe Jung Potter, wenn man damals, so wie wir, mich ja noch gar nicht auf der Welt war.
Richtig, ja.
Dann kriegt man da mal einen ganz guten Eindruck, wie die Leute so drauf waren und wie das System so funktioniert hat. Auch so mit dem besoffenen Oberst, der einfach nicht in der Lage war, irgendwelche Befehle zu geben, also weil es keine Befehle gab. Die wussten also wirklich an diesem 9. November nicht, was sollen wir machen, wie sollen wir uns verhalten an der Grenze. Es wurden immer mehr Leute, es kamen tausende von Menschen dort an diesen Grenzübergang in Berlin an die Bornholmer Straße und es wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr und die hatten keinen Befehl. Die wussten nicht, Grenze halten, Schlagbaum unten lassen, hoch machen, was machen wir? Und der Vorgesetzte, der unmittelbare Vorgesetzte, der dann halt irgendwo in einem Büro, im Politbüro oder was weiß ich, wie das hieß, saß, der hat sich mehr und mehr besoffen und hat überhaupt keinen Plan und seine Vorgesetzten wiederum haben ihn nur angebrüllt. Also total interessant und wirklich auch spaßig und lustig, Bornholmer Straße. Und man kennt die Leute, die da mitspielen, die kennt man auch alle irgendwie. Ja, der kleine, der Vogelgesichtige mit den Glubschaugen. Ich glaube, der hat auch mit Til Schweiger schon, wie heißt denn der?
Der Vogelgesichtige.
Der hat bei Gundermann, hat er den Stasi-Spitzel gespielt. Also nicht den alten Stasi-Spitzel, sondern den jungen.
Okay. Wo,
da kommt der Gundermann hin zu ihm und sagt, du, ich muss dir was gestehen, ich habe dich bespitzelt. Und dann lacht er sich halb scheckig und macht einen Schnaps auf und sagt, ich habe dich auch bespitzelt. Ich war auch bei der Firma.
Wie heißt denn der?
Mist, ich kann nicht googeln. So ein Vogelgesichtiger mit Glubschaugen. Das müssen wir jetzt rauskriegen. Das ist ein ganz bekannter. Mist, ich kann nicht googeln.
Warte mal, ich guck mal nach.
Guck mal, Bornholmer Straße.
Okay, Bornholmer Straße und dann Besetzung. Holmer Straße.
Ja, wenn du das Foto siehst, weißt du auch, wer gemeint ist. Warte, ich guck parallel mal auf dem Handy. Bornholmer Straße Film, muss man, glaube ich. Bornholmer Straße.
Charlie Hübner meinst du nicht?
Nee, Charlie Hübner ist es nicht. Bornholmer Straße, Film, Wikipedia. Warte.
Ja.
Ah, da kommt doch dann bei Wikipedia immer Besetzung. Da kommt
Ludwig Trepte, auch nicht. Friedrich Lau hat auch keine Glubschaugen.
Warte mal, doch, ich kann.
Was meinst du denn?
Hartmut Kummer. Nee, das Kummer war der Oberst, der besoffene Oberst.
Ah, Milan Peschel.
Milan Peschel. Oberleutnant und Parteisekretär. Milan Peschel, genau. Der hat für mich ein Vogelgesicht und Glubschaugen. Und hat gespielt. Ja, gut.
Das ist ein Vogelgesicht?
Das ist ein Vogelgesicht.
Glubschaugen sind das. Also, nein. Nee, ja. Nee,
findest du nicht?
Also, auf manchen Fotos hier, die ich gerade sehe.
Zum Beispiel an der Seite von. Schweighöfer, Rubbel die Katz spielt er mit, bei Rubbel die Katz. Oder auch beim Schlussmacher spielt er auch mit. Der hat halt so ein bisschen lustiges Gesicht halt. Bei Vaterfreuden. Siehst du, Matthias Schweighöfer hat den auch entdeckt. Deswegen kennt man den, deswegen kennt man das Gesicht so.
Ja. Okay.
Ja. Und auch der Nanny und so weiter, der spielt überall mit. Männertag spielt er auch mit. Ja, okay. Und wir sind die Rosinskis. Den habe ich noch nicht gesehen. Der muss auch gut sein.
Da, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich glaube ich auch nicht gesehen, nee.
Okay, also wissen wir jetzt, wer es ist.
Ja,
prima.
Ich weiß jetzt, wer es ist, okay.
Wie nochmal, Tim? Was?
Milan Peschel.
Milan Peschel, genau.
Ja.
Ja, sehr schön.
Aber weil du jetzt sagst, so zurückblicken auf hier vor 30 Jahren und so weiter und so fort, aber auf dieses Jahr hier 2020, ich meine, es wird jeder wissen, was er 2020 gemacht hat, nämlich nix, aber so richtig Jahresrückblick oder so, hast du mir doch jetzt erzählt, dass die alle, werden sie verlängert, verkürzt oder fallen ganz aus oder so?
Ja, noch keine Fake News. Ich habe gelesen, das ZDF, Menschen 2020, glaube ich, ich glaube, das ZDF hat jetzt gesagt, dass sie es nicht machen. Wie sich jetzt die Privaten positionieren, ich glaube, da ist noch nichts, da steht noch nichts.
Ich habe nur irgendwas gelesen, dass Thomas Gottschalk eine Show macht, das ausgefallene Jahr 2020, und da sollen Sachen dann sozusagen nachgeholt werden. Aber so das, was ich gelesen habe, war so ein bisschen auch, dass ich dachte, oh, das wird traurig. Also zum Beispiel für Alexander Klavs, hier den Deutschland sucht den Superstar-Gewinner damals, der ja Musical spielt und so weiter, der sollte ja jetzt richtig die ganze Saison über Winnetou spielen, ich glaube in Bad Segeberg.
Ja.
Und hat sich da total drauf vorbereitet und gefreut. Und das ist natürlich auch alles ins Wasser gefallen. Und dann darf er jetzt wohl in der Show dann mit dem Pferd durch die Show reiten oder solche Sachen. Okay. Also es gibt immer so ein kleines Trostpflästerchen für Sachen, die ausgefallen sind.
Ja, na gut.
Auch ein schönes Konzept, ne?
Mhm. Mal sehen, wie es zu Ende geht, das Jahr. Am Ende kann man es nur mit viel gutem Wein ertragen. Wir haben ist der 11.11., wir haben herrlich Martinsgans gegessen und mit einem fantastischen Wein dazu, Proschwitz. Natürlich sagt der sächsische Weinschloss Proschwitz, ja. Habt ihr Martinsgans? Gab es bei euch Martinsgans?
Morgen Abend Martinsgans, okay. Also Samstagabend.
Ja, haben wir schon weg. Martinsgans haben wir weg.
Sehr gut.
Und wir hatten ja in dieser Woche, tatsächlich, stell dir mal vor, ich sitze am Tisch mit lieben Leuten und wir kommen auf solche Zitate. In dieser Woche hatte ja auch der große Schiller Geburtstag. Schiller, der, glaube ich, warte mal, also der ist noch ein bisschen älter als Dostojewski. Ja, deutlich, ja. Also
Schiller, wenn man dich zum Abendessen...
261, glaube ich. Ja, ich glaube, so 260, 261. Geburtstag. Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig, als er den Korkbaum schuf, gleich auch die Stöpsel erfand. Und wir hatten überlegt in der Woche, ob er gesagt hat, gleich auch die Korken erfand oder die Stöpsel. Aber ich glaube, man hat damals nicht Korken gesagt, man hat Stöpsel. Mach mal den Stöpsel aus der Weinflasche.
Ah, okay. Ja, wie, dann sitzt du bei solchen Abendessen mit Freunden, also Corona-konform mit einem anderen Haushalt und dann zitierst du solche Sachen?
Und wir haben solche Sachen, ja wirklich. Wir haben an Schiller gedacht. Hat der Schiller nicht auch am 11.11.?
Der hat am 10.
Am 10., glaube ich. Ne? Am 10.
10. November, richtig. 1759, habe ich
mal geguckt. Wie er gleich nachgoogelt. Ja, der Micha. Ah ja.
Ja, weil ich weiß, es kommt wieder sowas, dass du das dann genau wissen willst.
Nee, gar nicht. Aber deswegen, ich wollte eigentlich nur sein, so ein bisschen Hedonismus in diesen schwierigen Zeiten hat noch keinem geschadet. So ein bisschen Sinnlichkeit, ein bisschen Genuss. So ein bisschen durch den November hedonisieren.
Ja, du kannst dieses Jahr ja vielleicht auch genießen, dass, weil wir jetzt auch gerade bei den Jahresrückblicken waren und bei Sinnlichkeit und so weiter. Das ist dann eigentlich jetzt das wäre eigentlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich, fällt mir dann gerade ein. Und zwar, es gibt eine englische Firma in Leeds, die hat jetzt eine Kerze 2020 rausgebracht, mit der man das Jahr dann Revue passieren lassen kann. Und die hat 4 verschiedene Schichten und nach und nach brennen die also ab und sie duftet dann immer ganz anders. Die hat also zum Beispiel eine Schicht, die erste Schicht ist Bananenbrot. Es riecht dann danach, und das soll daran erinnern, dass ja plötzlich alle während des Lockdowns angefangen haben zu backen. Dann riechst du also erstmal Bananenbrot. Okay, okay. Zweite Schicht ist, was kommt dann? Logisch, das Desinfektionsmittel. Dann riecht es also in deiner Bude erstmal nach Desinfektionsmittel. Mhm. Und die dritte Schicht ist dann Moschus. Das erklären sie damit, dass ja dann alle angefangen haben zu handwerken und aufgeräumt haben, gebaut haben, Dachboden ausgebaut oder ähnliches. Und dann hast du diesen Handwerkerschweiß im Haus. Also das verströmt die Kerze in der dritten Schicht. Und die letzte Schicht ist dann billiges Aftershave.
Okay, wieso?
Ja, also da ist die Begründung ein bisschen komisch. Ja, dieser Tiger King, dieser komische Typ in den USA, der da seinen Tiger- und Löwenpark aufgebaut hatte, dann in den Knast musste und so weiter. Da gibt es ja auch so eine Serie bei Netflix. Ich habe leider nur die erste Folge davon geschafft. Also ein ganz abgedrehter Typ, daran erinnern sie, also ich hätte das jetzt auch nicht für so wichtig genommen, aber damit wollen sie eben mit dieser Kerze dann auch nochmal dran erinnern. Wahrscheinlich haben sie keine andere Lösung gefunden, um das billige Aftershave da reinzupacken.
Okay, alles klar. Ja. Ist ja spannend, weil du gerade Serie sagst, also heute haben wir wohl bei Instagram, heute kam unsere Online-Abteilung und hat gesagt, wir müssen mal ganz kurz ein Video machen für Instagram, eure Lieblingsserien. Ich weiß gar nicht, warum die auf Lieblingsserien jetzt kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit Corona zu tun hat. Und stell dir vor, mir alten Sack ist nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, Star Trek Next Generation.
Oh.
Ja, so ein bisschen Vintage, so ein bisschen 80er, 90er, ja, Ende 80er, Anfang 90er war das ja. Jean-Luc Picard als Kapitän der Enterprise, alias Patrick Stewart. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich habe dann Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt, weil das wird ja dann bei Insta gepostet, ja, wo so alle Kollegen, so alle Moderatoren, Kollegen, Redaktion und so weiter, die geben dort alle ihre Tipps ab, was so ihre Lieblingsserien sind, und dass ich dann nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, loserhaft rumkomme, habe ich wenigstens noch sagen können, dass es da jetzt die neue Version gibt. Ja, Star Trek Picard bei Amazon Prime.
Aber das ist mal schön, wenn man sowas gefragt wird. Ich glaube, es war jetzt im Sommer irgendwann, der Kollege Marcel, der, als du im Urlaub warst, genau, der hat er mich dann irgendwann gefragt, was ist denn so für dich so dein Lieblings-Sommer-Hit? Ich habe, glaube ich, Tage gebraucht, um dann da irgendwie mal eine vernünftige Antwort drauf geben zu können. Mhm. Weil in dem Moment, wenn ich sowas gefragt werde, fällt mir gar nichts ein. Also du könntest mich dann schlagen, ich wüsste dann überhaupt keine einzige Serie, die mir einfällt. Und das Zweite ist, wenn mir dann was einfällt, dann sage ich, also ich kann jetzt nicht das sagen. Das ist ja, ich kann jetzt nicht Traumschiff sagen, um Gottes Willen, ist ja viel zu zoffen. Ich kann doch jetzt nicht das sagen und das geht auch nicht. Und dann hast du hier mit das Image und so weiter. Deswegen, wenn mich sowas jemand fragt, ganz furchtbar.
Was ist denn deine Lieblingsserie? Ja, dann fängst du an zu überlegen, Bonanza,
Daktari,
unsere kleine Farm,
Pippi Langstrumpf, Vicky,
rauchende Colts oder doch schon Miami Vice für die Jüngeren.
Ja, und damit bist du ja entweder total alt oder total trutschig, wenn du jetzt irgendwelche Rosamunde Pilcher-Filme nennen würdest oder so. Und dann, du musst ja das Mittelmaß finden, irgendwas Cooles, aber nicht zu cool. Und es müssen auch irgendwie Leute sich wieder identifizieren können. Aha. Also deswegen, ich habe auch, also bei Lieblingsserie könnte ich im Moment auch, glaube ich, gar nicht sagen.
Und deswegen bin ich Amazon sehr dankbar, dass sie da, dass ich gerade so noch, also für meine Rettung die Kurve gekriegt habe. Ja. Star Trek Enterprise und da gibt es auch die Neuverfilmung mit Patrick Stewart, mir allerdings nicht so gefällt, kommt ans Original bei weitem nicht ran. Also die 3-4 Folgen, die ich gesehen habe, vielleicht ist es jetzt besser geworden, ich weiß nicht. Hast du es verfolgt?
Also ich glaube, das war ja irgendwie, gab es schon eine zweite Staffel oder so. Ich fand's ganz nett. Also, Entschuldigung, Moment, ich muss mal eben einmal räuspern hier. Ich fand das wirklich ganz nett.
Was ist aber nichts Ernstes, nein, oder?
Was bitte?
Ist nichts Ernstes.
Nö,
weil du dich geräuspert hast.
Nein, ich glaube nicht.
Nee, okay.
Also die Serie fand ich ganz gut. Was ich nicht so gut fand, war bei Netflix diese Star Trek Discovery. Die fand ich so sehr düster und hatte mit Star Trek nicht mehr so viel zu tun. Okay. Ich habe aber jetzt letztens auch noch mitbekommen, dass wohl ganz viele Leute ähnliche Probleme haben wie wir beide, dass du dich nämlich dran setzt und denkst abends, ich habe jetzt heute Abend mal nichts vor, ich würde gern irgendwas gucken. Und dann sitzt du stundenlang vor diesen Mediatheken, vor Amazon, vor Netflix und so, und weißt überhaupt nicht, was du gucken sollst. Ja. Und den Fachbegriff habe ich nicht gefunden. Es gibt wohl auch einen extra Begriff dafür, dass du überhaupt dich gar nicht mehr zurechtfindest. Und in Frankreich probiert
das ist die Qual der vielen Möglichkeiten.
Das ist so, ja. Und in Frankreich ist es so, dass Netflix jetzt was Neues ausprobiert. Und zwar gibt es da so eine Art Fernsehsender. Das heißt, da laufen einfach dann verschiedene Sachen hintereinander durch. Du kannst reinschalten. Und die haben wohl in Frankreich auch das Problem, dass besonders viele Ältere das jetzt abonniert haben, gerade in der Corona-Zeit. Ja. Und die dann insbesondere das Problem haben, sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier gucken soll.
Weil die Vorgaben wollen. Und gerade die Älteren, die wollen geführt werden.
Genau.
Ja. Und deswegen setzt man denen was vor und das nehmen die dann.
Ja, und dann kannst du irgendwann mal sagen, ach, guck mal, das, was ich gerade gesagt habe, das war doch ganz nett, jetzt gucke ich mal ein bisschen weiter rein. Und das ist, glaube ich, keine schlechte Idee.
Interessant. Ist wirklich spannend. Hoch interessant. Ja, so das Thema der 1000 Möglichkeiten, der unbegrenzten Möglichkeiten und was soll man machen. Und je mehr Möglichkeiten man hat, umso eingeschränkter fühlt man sich. Und umso weniger macht man am Ende wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ja. So ist das. Ja. Ne? Das
wie heißt es so schön? Man sieht am meisten, wenn man nur aus einem Fenster schaut.
Ach. Ja, ist auch, deswegen ist es ja meistens auch so schön, wenn du irgendwo im Urlaub sitzt und einfach mal auf einen Ameisenhügel guckst. Oder stundenlang Wasser gucken. Ja.
Es ist so.
Oder einfach nur irgendwo ins Grüne gucken. Ja. Geht stundenlang. Machst du zu Hause nie, aber da geht's.
Nee. Was haben wir denn noch diese Woche? Mensch, natürlich, wir haben doch gar nicht über den Durchbruch gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen über BNT162B2 sprechen.
Das ist der Impfstoff, ja?
Ja.
Wie BNT?
BNT162B2.
162B2. Pfizer hat seine Finger im Spiel. Die haben ja schon mal einer ganzen Generation, gerade der Hochrisikogruppe, jetzt der Älteren, quasi für viele Glücksmomente zumindest gesorgt. Pfizer. Haben die nicht? Die haben doch diese blaue, klar, die haben doch
Viagra. Das ist Viagra, oder?
Ja, ja, klar, das ist Pfizer.
Also
ja,
ich kenne das richtig. Immer nur aus meinen ganzen Spam-Mails, da steht Pfizer auch immer mit drin, deswegen könntest du recht haben, dass das damit zu tun hat.
Und wer weiß, was mit der Menschheit passiert, wenn die jetzt alle impfen gehen. Ja? Ich weiß, viele sagen, oh, Zwangsimpfung, und es ist immer wieder bei den Querfühlern und Denkern und was weiß ich. Ja, also wer auch immer sagt, jawohl, ich mache das, aber wenn es nur 50% der Leute machen, wer weiß, was mit denen passiert, wenn da Pfizer im Spiel, wenn die da vielleicht noch irgendeinen Wirkstoff mit reintun, das ist... Wüsste
wie? Aber das fände ich gar nicht so blöd.
Für mehr Freude im Leben.
Nee, aber zumindest würdest du bei den Männern dann von Weitem sehen können, keine Gefahr. Also der ist offenbar geimpft, also Corona ist nicht das Problem. Er hat halt vorne, siehst das so an der Hose vorne.
So. Genau, der ist geimpft. Der hat den Impfstoff von Pfizer. Nein, aber das sind doch mal gute Nachrichten. Ich meine, man muss sich immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wir haben dummerweise auch eine Woche hinter uns, in der bisher die höchsten Zahlen an Neuinfektionen überhaupt bekannt geworden sind. Also diese 24-Stunden-Neuinfektion, du sagst ja, das ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig, man muss das immer auf eine Woche sehen, etc. Ja, so oder so, leider steigen ja auch die Zahlen auf den Intensivstationen. Also das ist schon nahezu proportional, was sich da tut. Und deswegen, die Kuh ist noch nicht vom Eis, aber zumindest ein Hoffnungsschimmer.
Ja, vor allem, also ich finde auch, man muss bei diesen Zahlen, kann man aber auch so ein bisschen Hoffnung zumindest rauslesen. Sie steigen weiter, das ist höher als in der Woche davor, aber der Anstieg ist nicht mehr so heftig wie davor. Das heißt, es ist zumindest schon mal ein bisschen gebremst. Es ist noch nicht so, dass die Zahlen jetzt sinken würden, aber zumindest ein bisschen Hoffnung kann man schon mal darin erkennen, dass zumindest etwas passiert und sich tut. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt bei uns das schon etwas gebremst ist durch diese harten Maßnahmen für die Gastronomie, aber für alle anderen geht's ja noch einigermaßen. Und wenn man sich anschaut, in Frankreich und in Belgien schaffen sie es gerade von den Zahlen so ein bisschen runterzukommen, aber mit Ausgangsbeschränkungen, mit einem kompletten Flachlegen der Wirtschaft teilweise und so weiter. Also insofern, hoffe ich dann doch ein bisschen, dass das hier einigermaßen klappt.
Siehste, Flachlegen.
Da sind wir schon wieder beim Thema.
Bist du wieder bei Pfizer, ja. Übrigens, apropos Pfizer, der Schöpfer von Long John Silver. Der hat in dieser Woche Geburtstag.
Long John Silver ist wer?
Das ist aus der Schatzinsel. Robert Louis Stevenson, 170. Geburtstag in dieser Woche. Mein Gott, das ist ja fast ein Geburtstagspodcast hier. Aber ich wollte Long John Silver, ich wollte diese schlechte Überleitung jetzt, wollte ich aber nicht liegen lassen. Weißt du, wegen Pfizer und Long John und Long John Silver. Das ist der Einbeinige dort in dem Buch. Schatzinsel. Und Robert Louis Stevenson, relativ jung gestorben mit 44, war der dann nach Samoa ausgewandert ist und dort gelebt hat, noch kurze Zeit lang wie ein König. Und der nicht nur die Schatzinsel gemacht hat, sondern, was man immer so ein bisschen wegdrückt, auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja, zwei riesige Erfolgsromane.
Ja,
ne?
Und auch sehr, sehr gegensätzlich eigentlich.
Ja,
ja.
Also ein bisschen horrormäßig.
Robert Louis Stevenson. So, was haben wir noch was verpasst in dieser Woche, Michael? Was vergessen? Was erwähnenswert wäre?
Also gut, wir nur jetzt hier für die Chroniken, dass wenn eines Tages diese Schallplatte irgendwo in einer Voyager-Sonde wiedergefunden wird.
Ja,
Also
wovon wir ja ausgehen.
Wovon wir natürlich ausgehen. Ach, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, da fällt mir auch wieder was Spannendes bei ein. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen für die Chronik, die US-Wahl ist sozusagen eigentlich entschieden. Da waren wir ja letzte Woche wussten wir das ja noch nicht, da standen wir noch davor. Aber da habe ich jetzt auch per Zufall...
Ach, stimmt, ja, richtig.
Genau, ne? Also deswegen nur für die Chronik. Ja, richtig, aber weil ich jetzt gerade Voyager sage, ich weiß das daher, weil ich habe ja die letzte Woche dann ganz viel CNN geguckt wegen der US-Wahl und da gab es dann einen Werbespot da drin und das fand ich wirklich bemerkenswert. Die haben eine Serie, irgendwas im Internet, dass ja, als die Voyager-Sonde ins All geschickt wurde, die, wo ja klar war, die wird unser Sonnensystem verlassen und fliegt immer weiter und wird vielleicht ja dann eines Tages mal irgendwo auf einem Planeten treffen, wo es intelligentes Leben gibt, da haben die ja dann Schallplatten mit da reingepackt, dass also der Außerirdische mal hören kann, wie der Mensch so klingt. Die haben Bilder damit reingepackt, um zu zeigen, das ist der Mensch, so sieht er aus und so weiter. Und da wurden, ich glaube, 100 Fotos ausgewählt, wo man also die Menschheit sehen kann, also was die Menschen so machen. Und dann wurde unter anderem der Bereich Sport auch abgedeckt. Und dann hat derjenige, der für die Auswahl dieser Fotos zuständig war, hat ein Foto genommen von den Olympischen Spielen und wollte eine Sportart nehmen, die ja so für alle Menschen steht. Und hat ja nicht Fußball genommen, weil das wird ja auch nur in bestimmten Teilen gespielt, oder Eiskunstlaufen oder sonst was. Er hat das Laufen genommen und hat ein Foto, wo 4 Menschen drauf zu sehen sind, die sozusagen in ein Ziel einlaufen. Und diese Menschen wussten gar nicht, dass sie auf dem Foto drauf sind. Und dann hat CNN offenbar jetzt also 40 Jahre später diese Menschen informiert. Wusstet ihr übrigens, dass ihr in dieser Sonde als Foto drauf seid? Und so die Reaktionen gezeigt, wie die das dann eben jetzt mitbekommen und so weiter. Das fand ich auch schön, wenn du dir jetzt überlegst, 40 Jahre später sagt dir jemand, hör mal, du bist in dieser kleinen Sonde und fliegst da durch das All. Ja, toll, oder? Ja.
Also komisch, also gerade in den USA ist es ja möglich, dass sie dann ihre Anwälte bemühen und sagen, die Sonde muss zurückgeholt werden.
Ja.
Wir wollen das nicht, Datenschutz. Und
was ja. Weiß ich. Oh, ja, auch gefährlich, genau, das kann ja alles passieren, richtig.
Ja, okay, also sehr schön, dass du das für die Chronisten jetzt nochmal erwähnt hast, das habe ich schon wieder für so selbstverständlich abgespeichert, irgendwo das mit der Wahl.
Ja, Michael,
wir kommen langsam zum Ende, oder?
Was hast du aber noch sehr so, gerne.
Wenn ich gucke, mein Gott, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Am Ende natürlich für alle Neupodder, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, der gespielte Witz, wir kommen uns selber schon dämlich vor damit, aber wenn wir Post bekommen von den Menschen, dann heißt es immer wieder, verzichtet bitte nicht auf den gespielten Witz. Es ist zwar nicht das Beste, was man so zu hören kriegt in der großen, weiten Welt der Podcasts, aber es ist für diesen Podcast einfach unverzichtbar, weil man denkt immer, es kann nicht noch schlechter werden, aber wir schaffen es zum Schluss dann doch immer wieder.
Ja, vor allem, ich versuche ja auch schon immer ganz schlimme Witze zu finden, damit irgendwann jemand sagt, ach komm, bitte lass es sein.
Also, oh, darf ich mal einen heute?
Oh ja, sehr gerne, super. Mal,
hebst du dir deinen auf?
Ja, ich bin echt froh, weil ich gerade über ein paar überlegt habe, wie kriegen wir den jetzt aufbereitet. Nee, aber gerne.
Ich hab was Aktuelles, habe ich mir aber ehrlich gesagt vorhin schnell überlegt. Der ist mindestens so schlecht wie deine Sachen auch alle. Und zwar geht nochmal, Geburtstagspodcast. Roland Emmerich ist in dieser Woche 65 geworden. Roland Emmerich, das ist ja der deutsche Kultregisseur, muss ich sagen, Katastrophenfilmregisseur. Was hat er denn gemacht, Roland Emmerich? Independence Day.
Ja.
Zum Beispiel. Also das ist für mich eine der großartigsten Filmszenen überhaupt, wie der losgeht, der Film. Hast du ein Bild, wie der losgeht? Du siehst die Mondoberfläche, da siehst du so die Flagge der Amis dort drin stecken irgendwie oder so irgendwelches Zeugs und eben so den Mond sein. Und plötzlich siehst du, wie so ein Schatten über den Mond kommt. Und dann fängt es auch so vorsichtig an zu vibrieren. Das ist fast so spektakulär wie in Jurassic Park im ersten Teil, wo die so das Wasserglas im Auto haben und wo plötzlich das Wasser im Wasserglas, welche Szene ich meine, weißt du gerade? Und das ist, ich finde, Independence Day, das geht noch ein bisschen mehr unter die Haut, wenn dann so am Anfang so der Mond und dann kommt dieser riesen Schatten von diesem feindlichen, was man ja an der Stelle noch nicht weiß, von diesem feindlichen Raumschiff und der Mond wird langsam beschattet und dann wird dieser Mondstaub aufgewirbelt, großartig, Independence Day, Roland Emmerich, also alleine für diese Szene hat er lebenslangen Ruhm verdient. Was hat er noch gemacht? Godzilla, Day After Tomorrow, glaube ich auch.
Ist es auch von ihm, ja.
Ist das auch von ihm?
Oh, das weiß ich. Day After Tomorrow ist doch, du meinst, ist das Original oder?
Day After Tomorrow? Guck mal bitte, kannst du nochmal schauen? Komm,
ich gucke gerade, aber Day After Tomorrow ist doch ein ganz alter Film.
Ich meine, Day After Tomorrow ist auch von ihm. Oder ist das von dem anderen?
Also von 2004 gibt's einen. Roland Emmerich tatsächlich.
Roland Emmerich.
Das ist doch ein Remake von einem ganz, ganz alten Film, oder?
Keine Ahnung. Aber ich meine schon den neuen mit Dennis Quaid, glaube ich.
Richtig. Und Jake Gyllenhaal.
Ja, richtig, genau. Was hat er noch gemacht? Kannst du mal gucken, bitte? Also, wir haben jetzt Independence Day, wir haben Godzilla.
Er ist in Stuttgart geboren, wir haben, was haben wir denn? Oh, Stargate hat er gemacht, als Drehbuchautor, ja. Produzent ganz viel, Regisseur. Ja. Der Patriot, White House Down. Ach, das wusste ich auch nicht, dass White House Down von ihm ist.
Siehste.
Ach, den letzten, den ich von ihm gesehen habe, war Midway für die Freiheit. Das handelt hier von Zweitem Weltkrieg, Angriff der Japaner auf die USA und so weiter und so fort.
Und neuestes Projekt von ihm, habe ich gehört, sind wohl jetzt die Dreharbeiten auch an den Start gegangen. Also das heißt, ist vielleicht dann im kommenden Jahr, wenn das so coronamäßig alles endlich mal wieder sich normalisiert oder halbwegs normalisiert, das Filmgeschäft, Moonfall. Also das heißt, da geht es darum, dass der Mond irgendwie wohl aus dem Gleichgewicht gerät und auf die Erde zu rast.
Ah ja.
Okay. Und dann sind natürlich wieder Helden gefragt, Patrioten, die den Mond dann irgendwie, keine Ahnung, wieder auf seine Umlaufbahn bringen. Das ist wohl sein neuestes Projekt, Moonfall. Wow. Aber wir wollten ja zum gespielten Witz kommen, ehe es noch später wird.
Ja.
Ja, ehe wir uns jetzt hier verplaudern. Also Roland Emmerich, 65 Jahre alt, ist ja sehr eitel. Ja.
Ach, ist er ja das?
Ist sehr eitel, ja, lebt ja mit seinem Mann irgendwo in einem schlossähnlichen Anwesen hoch über Los Angeles und hat da noch eine Villa und dort noch.
Also das würde ich nicht als Eitelkeit bezeichnen. Also mir würde so ein Schloss auch hervorragend stehen.
Nein, und er ist immer sehr, sehr schick und so, und ja, legt schon Wert. Und ich glaube, er kommt schlecht damit zurecht, dass er jetzt schon 65 wird. Und pass auf, wir spielen Folgendes. Also er an seinem Geburtstag, ja, er macht kurz mit seinem Mann einen Ausflug irgendwie, keine Ahnung, wo fährt man zu seinem Geburtstag hin in Los Angeles? Zu McDonald's.
Oder so. Ja, also, gibt's das oder? Da so als Luxusrestaurant, ja?
Ja. Man geht dorthin und sagt sich, Mensch, heute lassen wir es mal krachen, wir essen einen schönen Burger. Und da kommt ein Fan.
Ja.
Ein Fan kommt auf ihn zu. Ja. Und der Fan gratuliert ihm jetzt. Also ist völlig außer sich, du musst den Fan spielen, ja. Deswegen versuche ich. Also der Fan ist völlig außer sich, diesen berühmten Regisseur Roland Emmerich zu treffen und ja, die Gelegenheit zu haben, vor allen Dingen ihm zum Geburtstag zu gratulieren, weil die Fans wissen natürlich, dass Roland Emmerich am, ich glaube, 10. Ja, am 10. November war es. Zusammen ja, mit Schiller, okay. Weil der Roland Emmerich Filmeverbraucher, das ist natürlich auch jemand, bei dem Schiller relativ nahe liegt. Ja,
ja.
Er zitiert immer erst die Glocke und dann guckt der Godzilla. So, das ist ja so, ne, macht man ja. Ja, okay, also du hast jetzt die Rolle so ein bisschen im Kopf, ja. Wir sind jetzt bei McDonald's und du triffst mich. Ich bin Roland Emmerich. Ja, bisschen eitel. Möchte eigentlich nicht wissen, dass ich schon 65 werde heute, aber dir als Fan ist es völlig wurscht, weil du bist total außer dir, diesen berühmten Regisseur zu treffen.
Okay. Was ich flippe jetzt einfach nur aus oder muss ich irgendwas
bestimmtes? Du gratulierst mir zum Geburtstag.
Ah, okay, ich gratuliere zum 65. Ja. Die Amerikaner sind ja immer so, die sagen, oh my gosh. Ja? Also ich flippe jetzt aus. Ja. Oh mein Gott. Ah, oh, sie sind für mich der Godzilla unter den Regisseuren. Ein wahrer Patriot. Sie sind so, oh mein Gott, wenn ich das zu Hause sehe, da geht für mich das White House down. Das ist mein absoluter Independence Day, wenn ich einen Film von ihnen sehe. Das ist, sie sind für mich so der Universal Soldier. Sie sind also, als wenn sie durch Stargate gegangen wären. Aber sie sind ja auch, Mensch, sie sind ja schon seit Ewigkeiten im Filmgeschäft. Das ist ja wie 10.000 vor Christus. Das ist ja, also mindestens 2012. Ach, und dass sie dann auch noch heute an ihrem Geburtstag, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schon, also sie sind ja für mich dabei, das ist ja wie das Arche Noah-Prinzip. Sie sind ein Hollywood-Monster. Habe ich jetzt alle Filme drin? Warte mal, nee, noch nicht ganz. Moonfall 44 muss ich unterbringen. Also das ist ja, also als wenn der Mond seit 1944 Moon 44 scheinen würde. Ach, und das ist, wie alt wäre, 65? Ach, hey, mein Gott.
Hey, Klappe.
Oh. Das ist aber... Oh.
Nicht schlecht, oder?
Ja, nicht schlecht.
Aber du warst gut. Du warst verdammt gut. Hey, jetzt haben wir aber die Messlatte hochgelegt.
Ich habe Midway nicht drin gehabt. Midway Stonewall habe ich auch vergessen.
Du warst verdammt gut.
Ich glaube, wir
müssen das in Zukunft andersrum machen. Ich erkläre dir immer die Rollen und du legst die spontan an und wir improvisieren dann. Oh, das ist fürs nächste Mal, Micha...
Ja, ich müsste es vorbereiten können. Ich bräuchte ein Drehbuch vorher.
Ja, brauchst ein Drehbuch, Micha.
Klappe.
Ich brauche jetzt einen Kaffee, weil ich habe es ja heute mal mit weniger versucht, aber tatsächlich, das ist mal gut bekommen, aber jetzt nehme ich noch einen. Du nimmst auch noch ein Käffchen?
Ah, mindestens einen, aber ich mache ja den Trick inzwischen, ich gehe zwischendurch immer mal zum Koffeinfreien über. Aber das hilft auch nicht wirklich.
Ja, das ist Alter, das ist ja.
Ich brauch
das. Macht der Emmerich bestimmt auch inzwischen.
Du musst mir mal von deinen was abgeben. Ich habe gehört, diese Viagras sollen doch ganz ausgezeichnet wirken.
Bleibt gesund. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Und überhaupt eine schöne Zeit.
Genau. Bleibt tapfer.
Ja.
Und vorsichtig und freundlich. Seid nett.
Ja, ja. Und guckt immer mal, vielleicht seht ihr ja schon jemanden, der bereits geimpft ist.
Das ist ein super Erkennungsmerkmal. Das finde ich großartig.
Okay, Micha, bis dann.
Haltet die Latte hoch. Tschüss.
Tschüss.